Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer heiße Eisen anfasst, der kann sich die Finger verbrennen. Und wer heiße Themen anspricht, kann sich die Zunge verbrennen. Und nicht nur das. Wer aufsteht, wer Missstände anprangert, der muss in vielen Ländern um Leib und Leben fürchten. Wir sehen das zurzeit in Russland. Die Demonstranten, die dort gegen den Krieg, gegen Gewalt auf die Straße gehen, sie werden von Polizeieinheiten zusammengeknüppelt und festgenommen. Nach Schätzungen sind es seit Beginn der Invasion bereits mehr als 14.000. Und wer es wagt, Krieg als Krieg zu bezeichnen oder wer Militärangriffe kritisiert, dem drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. Die Geschichte, sie ist von Menschen durchzogen, die eingetreten sind für die Wahrheit, die eingetreten sind für ihren Glauben, die eingetreten sind gegen Gewalt und Unterdrückung, die heiße Themen angesprochen haben. Und die meisten von ihnen traf die brutale Hand der Mächtigen. Die Geschwister Scholl, sie verteilten Flugblätter gegen die Nazi-Ideologie und sie wurden hingerichtet. Nelson Mandela prangerte das Unrecht der Apartheid, der Rassentrennung in Südafrika an und er hat 27 Jahre im Gefängnis verbracht. Manche dieser Leute sind die Namen bekannt, aber es gibt eine unglaubliche, viel längere Liste von denen, die nicht bekannt wurden, die man einfach weggesperrt hat, getötet, verscharrt wurden, ohne dass es publik wurde. Nordkoreas erster kommunistischer Diktator Kim Sung II., dessen Enkel jetzt das Land führt, dieser Kim Sung hat bereits 1958 festgelegt, Klassenfeinde müssen ohne Ansehen der Person bis ins dritte Glied ausgemerzt werden. Und deswegen bis zum heutigen Tag in Nordkorea, man schätzt, dass über 200.000 Menschen dort im Straflager leben. Die meisten sterben dort. Und deshalb steht Nordkorea seit vielen Jahren beim Weltverfolgungsindex immer auf entweder Rang 1 oder Rang 2. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer heiße Themen anspricht, der kann sich die Zunge verbrennen. Aber wenn man für eine Sache brennt, dann kann man eben auch ausbrennen. Und so erging es dem Propheten Elia, von dem wir vorhin gehört haben in der Schriftlesung, dieser Elia, der sich von Gott hat rufen lassen, und der furchtlos vor den Ahab hintritt, diesen mächtigen König in Israel. Und von Ahab heißt es, dass er gottloser war als alle Könige vor ihm. Er hat die heidnische Isebel geheiratet, sie brachte nach Israel den Baalskult und dann hat er sogar einen Baalstempel bauen lassen in Israel und ein Götzenbild, ein Aschera-Bild aufstellen lassen. Und seine Gottlosigkeit war groß. Und deswegen hat Gott zu dem Elia gesagt, jetzt geht dem Ahab und jetzt kommt das Gericht. Und dann tritt der Elia vor den Ahab hin und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, dem du den Rücken zugekehrt hast, es wird kein Regen fallen, bis ich Gott wieder darum bitte. Er nimmt kein Blatt vor den Mund gegen die Gottlosigkeit im Land, gegen die heidnischen Baalspriester. Und dann wird es ein Kapitel vorher berichtet, dann kommt es in diesem Land zu einem Showdown, zu einer Entscheidung zwischen ihm und den Baalspriestern. Elia veranstaltet einen monumentalen Schaukampf. Elia tritt stellvertretend für Gott ein und auf der anderen Seite 450 Baalspriester. Und die Aufgabe lautet, ich baue einen Altar und ihr baut euren Altar. Und dann werden wir mal sehen, welche Gottheit kann aus dem Himmel den Opferaltar, das Opfer entzünden. Und dann fangen sie an, die Baalspriester. Sie bauen ihren Altar, sie beschwören ihre Götter, es passiert nichts, kein Funke springt über. Elia fängt an, sie zu verspotten und sagt, hat euer Gott eine Reise gemacht oder macht er Mittagsschlaf? Was ist los? Und dann wird es immer schlimmer. Sie tanzen sich in Ekstase, sie ritzen sich, sie beschwören ihre Götter, es passiert nichts. Und dann sagte Elia, so Leute, jetzt holt ihr mal ein paar Eimer Wasser und dann schüttet ihr das alles über diesen Opferaltar meinen mit dem Opfer und das Holz. Mein Gott mag es nicht, wenn die Aufgabe zu leicht ist. Und als alles triefend nass ist, da betet Elia zu Gott, zeige dich. Und dann schickt Gott einen Blitz, der das Opfer entzündet und in Flammen aufgehen lässt. Und Elia steht mit diesem Gottesbeweis auf dem Gipfel seines Erfolgs. Aber nur ganz kurz. Und danach fällt er ab in ein ganz, ganz tiefes emotionales Loch. Und wie kommt es ja? Weil er nämlich die Nachricht bekommt von dieser Königin Isebel, die sagt, du stehst auf meiner Todesliste ganz oben. Sie hat ihn gehasst, denn Elia, alles was mit dem Gott Israels zu tun hatte, hat sie gehasst. Und sie hat geschworen, ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Und der Elia, gerade noch himmelhoch jauchzend, im nächsten Moment zu Tode betrübt. Diese Bedrohung, sie wirft ihn völlig aus der Bahn. Er haut ab, er schickt den Diener weg, er vertraut auch nicht mehr auf Gott, sondern er jammert. Und dann heißt es, er ging in die Wüste bis zu einem Wacholderbusch und da setzt er sich hin und dann wünscht er zu sterben, er ist am Ende, sein Akku ist leer, Elia ist ausgebrannt. Ausgebrannt. Depressiv. Das ist keine Alterserscheinung. Gerade Menschen mittleren Alters leiden oft darunter. Man spricht dann auch von Midlife-Krise oder von Burnout. Burnout ist keine medizinische Diagnose, aber Burnout, das sagen wir immer dann, wenn wir sagen, ein Mensch ist irgendwie total erschöpft, eine völlige innere Leere. Und der Begriff Burnout stammt ja aus der Kernkrafttechnologie. Burnout ist die Bezeichnung für das Durchbrennen von Brennelementen bei Kernreaktoren infolge von zu hoher Wärmeentwicklung. Das heißt, zu viel Hitze, zu wenig Kühlung. Und dann brennt die Brennstoffumhüllung durch. Das heißt, auf uns übertragen, wir laufen permanent auf Hochtouren, wir stehen immer unter Strom, aber es gibt keine Erfrischung, keine Kühlung mehr, nicht mehr abschalten. Immer angestrengt, geistig, seelisch, körperlich, kaum noch Ruhe. Zu viel Energieverbrauch und zu wenig Energiezufuhr, bis das Leben stillsteht, bis nichts mehr geht. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der eine oder andere wird das vielleicht zumindest ansatzweise kennen. Da treten wir an wie der Elia, voller Elan, voller Eifer, voller Energie. Wir fühlen uns mutig und stark. Wir machen uns ein daran, für das Gute zu kämpfen. Wir setzen uns ein für Gottes Sache. Und gerade dann, wenn wir meinen, jetzt läuft alles wunderbar und alles prima, dann taucht plötzlich etwas Bedrohliches auf. Eine Krankheit, ein Todesfall, ein finanzieller Verlust. Oder wir erleben Ablehnung. Wir erleben eine Situation, die wirft uns aus der Bahn, die macht uns hilflos, die lähmt uns und dann wird uns alles zu viel, dann will man nicht mehr, dann will ich nicht mehr kämpfen, dann kann ich nicht noch und will ich nicht noch neue Aufgaben und Probleme lösen. Und dann sind wir irgendwann auch enttäuscht. Enttäuscht auch über Gott, dass er uns nicht auf diesen Flügeln des Erfolgs dahingleiten lässt, dass das Leben nicht einfach ein bisschen einfacher, angenehmer, bequemer sein kann. Ich finde das so tröstlich an der Bibel und so mutmachend an der Bibel, dass die Bibel so lebensnah ist und so ehrlich ist. Und allen Niedergedrückten, allen Deprimierten, allen Ausgebrannten wird durch den Elia ein Denkmal in der Bibel gesetzt, nämlich ein Denkmal, Denk mal daran. Denk mal daran, dass Gott dich nicht vergisst. Du bist Gott nicht gleichgültig, auch wenn du am Ende der Kräfte bist. Auch wenn Elia ausgebrannt war, Gott ist nicht ausgebrannt. Und Gott hat Elia auch nicht im Stich gelassen. Und er wird auch uns nicht im Stich lassen. Aber wie sah die Hilfe aus? Nun ist es heute Morgen hier keine psychotherapeutische Sprechstunde. Und wir werden auch nicht am Ausgang nachher die Apothekenumschau verteilen mit 5 Tipps gegen Burnout plus Kaufempfehlung für Entspannungstee und Einschlafspray. Aber was können wir tun? Wir können fragen. Wir können fragen, inwiefern ist der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus hilfreich in solchen Situationen? Macht es einen Unterschied? Macht es einen Unterschied, ob ein Mensch Gott vertraut oder nicht? Und die klare Antwort heißt, jein. Erste Antwort, nein. Es macht keinen Unterschied. Warum? Weil nach meiner Erfahrung Christen nicht seltener ausbrennen als andere. Wir sind davor nicht gefeit, wenn so ein großer Prophet wie Elia davor nicht gefeit war. Aber die zweite Antwort, ja, doch, es macht einen Unterschied. Und zwar deshalb, weil wir als Christen eine Ressource, wir haben eine Quelle haben für Hilfe und Neuorientierung, die wir erleben dürfen. Und deswegen schauen wir uns in Kürze an, was hat dem Elia in seiner Situation geholfen. Das Erste, Gott schickt Elia einen Engel. Was tut ein Engel? Ein Engel muss übrigens nicht immer Flügel tragen, sondern der kann manchmal auch in Gestalt eines normalen Menschen kommen. Der Engel, der bringt dem Elia einen Krug kühlen, frischen Wassers, ein duftendes, frisch gebackenes Fladenbrot. Denn das ist klar, der Elia braucht jetzt keine Lichterscheinung. Der braucht keinen Engelsgesang. Der braucht auch keine Predigt. Nein, ganz einfach Brot und frisches Wasser. Eine menschliche Stimme dazu, steh auf und iss. Und der Engel kritisiert nicht, der nörgelt nicht, hat keine guten Ratschläge, sondern er isst und trinkt und dann lässt er ihn in Ruhe schlafen, dann macht er ein Mittagsschläfchen und dann wird das Ganze nochmal wiederholt und damit wird klar, manchmal ist Essen und Schlafen das Beste, was man tun kann. Unterbrechung. Raus aus der Mühle. Schlafen, essen, wieder schlafen, wieder essen. Gott ist der Schöpfer und Gott weiß, wie man richtig mit erschöpften Menschen umgeht, nämlich liebevoll, geduldig, aber auch mit Entschiedenheit. Tu das jetzt, steh auf und iss. Gott schickt einen Engel. Und das Zweite, was hilft, Gott gibt Elia ein neues Ziel. Beim zweiten Mal sagt dann der Engel, jetzt geht's wieder zurück ins Leben. Man könnte sagen, jetzt beginnt für Elia die Wiedereingliederungsphase. Und Gott sagt, ich habe noch einiges mit dir vor. Mach dich auf. Aber ich werde dir sagen, was du tun sollst. Und wenn man das nachliest, wird ihm genau gesagt, was er jetzt als Nächstes tun soll. Und das heißt, Elia, du sollst jetzt das und das und das tun. Aber nicht mehr. Das heißt, lerne in den abgesteckten Grenzen das zu tun, was ich dir sage. Nicht mehr grenzenlos, nicht mehr rund um die Uhr für alles und für jeden da sein, nicht mehr die ganze Welt retten, sondern Grenzen setzen. Das gilt auch für uns. Und wenn wir das gelernt haben, in diesen Grenzen zu leben, die Gott uns gesetzt hat, dann haben wir etwas ganz, ganz Heilsames begriffen. Und dann werden wir aber auch erfahren, ja, du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht in diesem Bereich. Du wirst gebraucht für diese vielleicht kleine Aufgabe. Du wirst gebraucht für diesen bestimmten Dienst. Da will Gott, dass du dein Leben in die Hand nimmst, zurückkehrst. Steh auf, mach dich auf den Weg. Aber genau in dem Bereich, den ich dir vorgebe. Nicht mehr für alles und jedes und grenzenlos. Gott gibt ein neues, ein klar definiertes Ziel. Und das Dritte, Gott schenkt Elia Freunde und Mitstreiter. Der Elia hat ja gesagt, ich bin der Einzige, der noch übrig geblieben ist, der einzige Prophet Gottes in Israel. Und da sagt Gott, stopp, stimmt nicht. Es gibt noch 7000 andere, die die haben auch nicht vor Baal gekniet, sondern die sind fromm geblieben, so wie du. Und die stehen zu dir. Du bist nicht allein, du stehst nicht allein hier. Und das ist ja die besondere Chance von Kirche und von Gemeinde, dass wir eben nicht allein in dieser Welt sind, in all diesen Bedrohungen und Herausforderungen, sondern gemeinsam unterwegs sind. Dass wir uns gegenseitig unterstützen können, ermutigen können. Dass man füreinander beten kann, wenn man merkt, es fällt mir schwer zu beten. Dass man miteinander singen kann, weil man alleine das nicht tun würde. Deswegen auch heute Abend diese Einladung zu diesem Abend. Singen und beten. Lobpreis. Was man wahrscheinlich für sich alleine nicht so tun würde. Und das ist wichtig, denn gemeinsam werden wir immer wieder an die Zusagen Gottes erinnert. Und deswegen ist es so wichtig, die verschiedenen Angebote, die es gibt, wo wir eben nicht nur alleine sind, sondern gemeinsam uns auf Gott ausrichten. Und das ist eben genau das Dritte gewesen, Gott schenkt Freunde und er schenkt Weggefährten. Und das Vierte, Gott zeigt sich Elia. Er begibt sich auf die Wanderung durch die Wüste 40 Tage, 40 Nächte und dann kommt er zum Berg Horeb und dort stellt Gott ihm aber zweimal eine Frage. Und Gott sagt, Elia, was tust du eigentlich hier? Zunächst kann Elia seinen ganzen Frust sich von der Seele reden, all das, was sich aufgestaut hat. Aber dann eben diese Frage, was hast du hier zu suchen, Elia? Denn Gott wollte zwar, dass er zurückgeht, aber nicht in die Wüste, sondern in die Zivilisation. Aber der Elia, der ist einfach losgestürzt, losmarschiert in die Wüste, ohne zu fragen, was will Gott? Und vielleicht stellt Gott auch dem einen oder der anderen von uns eine ähnliche Frage und sagt, und warum bist du jetzt an diesem Platz in deinem Leben angekommen? Warum hast du eigenmächtig den Platz verlassen, den ich dir angewiesen habe? Warum bist du eigene Wege gegangen? Warum hast du nicht gefragt, was ich von dir möchte? Vielleicht auch, warum bist du mir in all den Jahren nach der Konfirmation ausgewichen? Warum hast du dein Versprechen bei der Konfirmation nicht eingelöst? Es geht um die Frage, ob ich nach Gottes Willen, nach Gottes Plan frage oder ob ich einfach nach Gutdünken losmarschiere und loslebe. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Elia lernen wir viel über das, was in Wüstenzeiten des Lebens hilft. Abstand, Ruhe, Kraft tanken, aber auch Grenzen respektieren. Auch mal nichts tun, faulenzen, Nein sagen. Und gerade Nein sagen, das fällt vielen auch schwer. Wir leben in Verhältnissen, die unglaublich viel fordern. Schon das normale Leben fordert unglaublich viel, egal ob Schule, Studium, Beruf, Familie. Da wird viel gefordert. Und dann leiden wir noch seit über 2 Jahren an dieser Corona-Pandemie. Das zehrt an den Kräften und an den Nerven. Und jetzt noch der Ukraine-Krieg mit unabsehbaren Folgen. Das heißt, seit über 2 Jahren sind wir eigentlich permanent im Krisenmodus. Das gibt eine unglaubliche Anspannung. Die kommt noch obendrauf. Aber es gibt auch oft ein Problem in uns selber. Nämlich die Stimmen in unserem Kopf, die sagen, lass dich nicht so hängen. Streng dich an. Wenn du vollen Einsatz bringst, dann mögen dich die Leute. Das Leben ist kein Ponyhof, dir wird nichts geschenkt. Deswegen Tempo, Tempo, Tempo. Werde besser, werde härter. Vielleicht schaffst du's. Multitasking, allen gerecht werden. Und wenn du das packst, dann bekommst du Beifall und dann bist du wertvoll und dann hat dein Leben einen Sinn. Darf ich Ihnen zum Schluss noch eine ganz andere Stimme zu Gehör bringen? Jesus. Jesus, der gute Hirte. Jesus, der Helfer. Jesus, der Heiland. Jesus, der Arzt und Therapeut. Der sagt was anderes. Der sagt, lass dich fallen in meine Hände. Lege deine Sorgen, deine Ängste, deine ungelösten Fragen bei mir ab. Ich schenke dir Ruhe und Frieden. Ich bedrücke dich nicht, ich überfordere dich nicht, ich verstärke nicht die Last, sondern ich helfe dir, sie zu tragen. Du brauchst mir nichts zu beweisen. Du bist nicht wertvoll, weil du viel leistest. Dein Leben hat nicht deswegen Sinn, weil du so aufopferungsvoll hilfst. Und umgekehrt, dein Leben verliert nicht an Wert, wenn du all das nicht mehr kannst, was du vielleicht früher konntest. Und du kannst meine Zuneigung nicht steigern, wenn du dich noch mehr anstrengst, denn meine Zuneigung zu dir ist nicht mehr zu steigern. Sie ist total, sie ist umfassend. Für dich lasse ich alles fahren, für dich gab ich mein Leben, für dich ging ich sogar ans Kreuz, für dich bin ich immer da, darum hör auf meine Stimme. Komm mit deiner Last, komm mit deinem Frust, komm. Und alle Angespannten und alle Überspannten, aber auch alle Entspannten sagen, ja, danke, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Amen.